heute geht es wirklich mal um einen ganz besonderen Film für mich, weil nachdem wir schon fast 300 Filme gemacht haben zu diversesten onkologischen Erkrankungen, möchte ich heute zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum einzigen Mal über die Erkrankung sprechen, die ich hatte. Und zwar ein Tritontumor, das ist ein Weichteilsarkom. Und das ist so richtig ein super seltenes Teil. Und ja, Sebastian, jetzt haben wir schon gesagt, wir sind jetzt einfach mal per Du. Also der Tritontumor, das ist ja irgendwie so aus zwei unterschiedlichen Zelltypen, ne, der da irgendwie komplett sich vermischt oder...
Ja, der Tritontumor, maligne Tritontumor, ist tatsächlich ein absoluter Kolibri, wobei Kolibri so süß klingt und dieser Tumor eigentlich das Gegenteil von süß ist für die meisten Patienten, die davon betroffen sind. Das ist ein ultraseltenes Weichgewebssarkom, der auch einen verrückten Namen hat. Mhm. Also der hat einen Namen bekommen, basierend auf einem Salamander, einem Triton. Ein Triton-Salamander, bei dem man mal ein Experiment gemacht hat, dass man einen Ischiasnerv auf diesen Salamander transplantiert hat. Und aus diesem Ischiasnerv sind zwei unterschiedliche Gewebe hervorgegangen, nämlich Knochen und Muskeln. Dieser Salamander hatte irgendwie die Fähigkeit dann, dass daraus zwei unterschiedliche Gewebe entstehen. Und das ist auch das, was diesem Tumor den Namen gegeben hat, weil man unter dem Mikroskop eben gesehen hat, dass dieser Tumor zwei unterschiedliche Differenzierungen hat. Differenzierung heißt, dass dieser Tumor Eigenschaften hat, die ja Normalgewebe aufweisen. Nämlich zum einen, dass es eine Differenzierung hat wie bestimmte Nerven und zum anderen eben Eigenschaften hat wie quergestreifte Muskulatur. Mhm. Das heißt, die medizinische Bezeichnung ist in dem Fall, dass es ein bösartiger Nervenscheidentumor hat, der aber an bestimmten Stellen auch aussieht wie ein bösartiger Muskeltumor, ein sogenanntes Rhabdomyosarkom. Um es noch zu komplizierter zu machen, ist es ein maligner peripherer Nervenscheidentumor mit einer rhabdomyosarkomatösen Teildifferenzierung. Super kompliziert. Und jetzt kann man natürlich fragen, hat das überhaupt irgendeine Konsequenz für die Betroffenen? Es hat im Moment vor allem die Konsequenz, dass wir wissen, dass wenn diese beiden Charakteristika vorliegen, dass es eben ein sehr aggressiver Tumor ist, von dem wir super wenig wissen. Und von dem wir wissen, dass viele Patienten leider, die diese Diagnose erfahren, auch an diesem Tumor sterben. Also du bist zum Glück ein leuchtendes Beispiel und auch eine Fackel der Hoffnung für Leute, die diese Diagnose haben, dass man geheilt werden kann von so einem Tumor.
Also ja, also ich muss wirklich sagen, das ist für mich auch damals so verrückt gewesen, weil es auch damals relativ klar war, dass es eben so super selten ist. Ich oute mich jetzt mal, das war 1994. Ich weiß gar nicht, glaube ich, Google war noch nicht gegründet oder falls sie gegründet waren, auf jeden Fall nicht zugänglich. Und ich habe damals mich wirklich schlau gemacht in Bibliotheken und so. Aber seitdem ist viel Zeit vergangen und hin und wieder google ich mal. Da kommt einfach nichts raus. Ja, da steht einfach, man findet nichts. Und ich finde das halt auch irgendwie so irre. Und von dem her, also einmal würde mich fragen, wie kann es denn überhaupt sein, dass ein Tumor so zwei unterschiedliche Zellen hat? Ist das nur da so oder gibt es auch noch andere Beispiele, wo es so ähnlich ist, wo dann zwei komplett unterschiedliche Zellen in einem Tumor wachsen? Oder?
Ja, das gibt es schon. Also es gibt Tumoren, bei denen sich zwei unterschiedliche Erscheinungsformen unter dem Mikroskop zeigen. Mhm. Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das Karzinosarkom. Da steckt das Wort Karzinom drin und das Wort Sarkom. Und das ist etwas, wo die in der Pathologie arbeiten, eben auf der einen Seite etwas sehen, was aussieht wie ein Sarkom und spindelzellig ist. Und dann hat dieser Tumor aber auch trotzdem Anteile, der aussieht wie ein also drüsiger Tumor, den man ja Karzinom nennt. Das erklärt sich dadurch, dass diese Tumoren in sich nicht komplett homogen sind, sondern dass auch wenn man davon ausgehen muss, dass dieser Tumor aus einer einzigen Tumorzelle entstanden ist, kann man sich das so vorstellen, dass diese auslösenden Tumorzellen, das sind in der Regel Zellen, die noch sich ganz vielfältig differenzieren können. Das sind ganz unreife Zellen.
Ach so.
Quasi, man muss ja wissen, wenn wir als Menschen entstehen ja auch nicht schon aus fertigen Knochen und Gehirn, sondern aus einer oder aus zwei Zellen oder Zellteilen. Und das sind so Superzellen. Das, was man Stammzellen nennt, sind ja Zellen, die sich in den kompletten Körper entwickeln können. Und so muss man sich das auch vorstellen, dass das quasi eine Tumorzelle ist, die so eine Art Stammzellfähigkeit hat, weil sie sich eben in beide Tumorsorten differenzieren kann. Und dann muss man sich einfach so vorstellen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt sich die eine Tumorzelle entwickelt sich so mehr in diese Richtung, die andere in die andere Richtung. Und die wachsen einfach parallel gleich schnell weiter. Mhm. Das ist so das Besondere.
Also damals war es bei mir so, dass einmal die Diagnose schon echt lang gedauert hat. Und dann, als die Diagnose stand, hat es auch nochmal richtig lange gedauert, bis dann die Ärzte sich entschieden haben, was sie überhaupt machen wollen. Ja. Und ich glaube, da war wirklich so eine ziemlich ausgeprägte Planlosigkeit. Und ich auch teilweise echt gespürt habe, so in der Interaktion mit den Ärzten, ja, weil die halt natürlich alle versucht haben, sehr professionell mir gegenüber aufzutreten. Aber ich habe dann so ein bisschen im Hintergrund der Augen so leicht so eine Panik flackern sehen, so ein Motto, Gott, was machen wir denn jetzt mit der jungen Frau, ja? Und von dem her würde ich mich mal fragen, wenn ihr jetzt sowas super Seltenes habt, wie geht denn ihr da vor? Wie entscheidet ihr denn, was ihr jetzt macht?
Ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Flackern in den Augen von Hilflosigkeit, das wollen wir natürlich möglichst nicht haben. Ja. Trotzdem ist es so, dass man natürlich manchmal in einer Situation ist, wo man einfach keine ganz klaren Empfehlungen geben kann und es aber trotzdem muss. Ich sage jetzt mal, wenn man vom anderen Extrem spricht, im Idealfall ist es für uns als onkologisch Tätige ja so, dass wir für die Situation des Patienten oder der Patientin, die uns gegenübersetzen, eine klinische Studie haben, die uns genau sagt, was man zu tun hat. Nämlich, dass man als einen malignen Tritontumor hat und man hat mal eine Studie gemacht mit zum Beispiel 3-4 verschiedenen Therapien. Und dann sind jeweils 200 Patienten mit der einen, mit der anderen und sonst was Therapie behandelt worden oder auch mit keiner Therapie. Und am Ende hat uns die Studie gesagt, okay, das ist die beste Therapie oder die Therapie bringt nichts oder überhaupt keine Therapie bringt was. Bei häufigen Tumoren wie zum Beispiel Lungenkrebs oder Brustkrebs ist das etwas, wo wir für fast jede klinische Situation solche Studienergebnisse haben. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das einfach ist, es ist aber natürlich einfacher als Onkologe, wenn man die Sachen versteht und weiß. Und das ist auch für die Patienten einfacher. Bei deiner Erkrankung ist es so, dass es meist nur, also es gibt gar keine Studien, die diese Tumoren mal sortiert und planvoll behandelt haben. Es gibt keine einzige Studie, die mir bekannt ist, dass maligne Tritontumoren mal gezielt mit dem einen oder mit dem anderen behandelt wurden, sondern man findet in der Literatur eigentlich nur Berichte von kleineren Patientengruppen, die man dann manchmal auch zusammengetragen hat. Mhm. Und dann beschreibt man einfach das, was Leute einfach ausprobiert haben. Und das ist das, mit dem wir dann umgehen müssen. Und es ist häufig so, dass es ein bisschen ein Detektivspiel ist, wie wir dann vorgehen. Und es ist auch ein Detektivspiel, wie wir dann Patienten erklären müssen, wie wir zu dem Schluss kommen. Und die große Herausforderung für Betroffene ist auch die, dass wenn sie in das eine Zentrum gehen, kriegen sie vielleicht eine andere Meinung als in dem anderen Zentrum. Ja. Und beide Zentren haben gar nicht unbedingt Recht oder Unrecht. Denn Recht hat man im eigentlichen Sinne in so einer evidenzbasierten Medizin, die quasi auf Experimenten beruht oder auf klinischen Studien beruht, die gibt es ja da nicht.
Ja.
Das, was wir schon lernen können aus der Behandlung von Patienten, die wir selber behandelt haben, aber eben auch von den Fallserien, die es in der Literatur gibt, ist, wir wissen zum Beispiel bei Patienten mit einer gestreuten Erkrankung, sehen wir, wenn wir zum Beispiel eine Chemotherapie machen, sehen wir, ob Metastasen kleiner werden. Das ist ja erstmal ein Hinweis darauf, okay, wenn Tumorzellen kaputt gehen, dann wirkt die Therapie. Gibt es maligne Tritontumoren, die auf eine Chemotherapie ansprechen? Ja, gibt's. Oh, also okay. Wir wissen das aus Patienten mit einer gestreuten Erkrankung, habe ich auch selber gesehen. Aber es gibt natürlich auch Patienten, bei denen die Therapie gar nicht wirkt.
Und darf ich dir mal fragen, wie viele Tritontumore hast du gehabt in deiner Karriere bis jetzt?
Ich würde mal sagen so 25.
Oh, so viele? Ach, okay.
Hätte ich jetzt gesagt.
Oh, das ist aber ordentlich. Okay, ich hatte irgendwie gedacht, dass...
Ich habe mich aber auch geoutet, dass ich ein Sarkom-Nerd bin und seit 25 Jahren nichts anderes mache, als Sarkompatienten zu behandeln. Insofern, okay. Dann kann man es vielleicht auch erklären,
alle zu dir. Okay.
Warum ich solche Tumoren dann auch häufiger sehe als das. Wir sind halt auch ein sehr großes Zentrum in Essen. Wir können natürlich Patienten beraten dahingehend, wie hoch ist das Risiko, dass es Tumorrückfälle gibt bei lokalisierten Tumoren. Da wissen wir, das Risiko ist hoch. Das heißt, da können wir mit offenen Karten sprechen. Wir müssen dann auch mit offenen Karten sprechen, dass wir nicht genau sagen können, wie man diese schlechte Prognose vielleicht verbessern kann. Wir können nur sagen, es gibt Patienten, bei denen sehen wir in der metastasierten Situation, dass der Tumor kleiner wird. Also, dass es Tumorzellen gibt, die absterben, was für mich immer eine Motivation ist, zu sagen, dass man vielleicht auch bei einem lokalisierten Tumor einen Nutzen hat für Zellen, die man noch nicht mit dem Augen sehen kann. Damit man aber nicht eine Chemotherapie gibt bei jemandem, wo man gar nicht weiß, ob der noch Tumorzellen hat, wäre das zum Beispiel eine Situation, wenn wir glauben, es ist ein relativ großer Tumor, hohes Risiko, dass man, bevor man operiert, erst dann eine Chemotherapie macht, weil man dann ja sieht, wirkt die Therapie oder wirkt sie nicht. Mhm. Aber es bleibt halt eine große Restunsicherheit. Und das hat dann auch nichts mit unserem Unwillen oder unserer Unbildung zu tun, dass wir auch dann so keine ganz klare Empfehlung machen können, sondern dann müssen wir etwas machen, was Shared Decision Making ist. Also wir müssen dann gemeinsam überlegen, wie viel Unsicherheit ist ein Patient eigentlich bereit zu akzeptieren, wenn man solche Therapien macht, die vielleicht auch ziemlich anstrengend sind.
Ja, ja.
Aber ich denke, die Zeiten, wo jetzt, sagen wir mal, zwischen Patientin, Patient und den ärztlichen Teams man einfach nur ausgeliefert ist einer Empfehlung, die ist ja vorbei. Aus meiner Sicht. Also das, zum Glück ist man ja mündig inzwischen und jetzt gibt es auch moderne Medien, mit denen man sich zumindest teilweise informieren kann. Für maligne Tritontumoren ist es nicht so leicht. Aber ich bin der Meinung, dass man schon nachfragen kann, worauf beruht denn eine Empfehlung. Und das ist für seltene Tumoren manchmal Fluch und Segen zugleich, wenn man dann hört, dass diese Empfehlung auf wenigen Fällen basiert, die vielleicht auch nur auf einer persönlichen Erfahrung beruht. Auf der anderen Seite hat es natürlich trotzdem auch eine Hoffnung, dass der eigene Fall vielleicht besonders gut funktioniert. Vielleicht auch der erste Fall ist, wo sowas funktioniert, weil man ja nicht zu 100% weiß, dass es nicht funktioniert.
Das habe ich so ein bisschen so eine mechanistische Vorstellung. Jetzt hat man ja gesagt, in dem Tritontumor sind sowohl eben diese muskelbasierten Zellen drin, wie auch die von den Nervenscheidenzellen. Würde man die Therapie dann sozusagen nach einem von den beiden irgendwie sozusagen orientieren? Oder also wenn es separate Tumoren wären? Oder wie würdest du das?
Also die meisten echten Rhabdomyosarkome, also diese bösartigen Muskeltumoren, sind in der Regel sehr chemotherapieempfindliche Tumoren. Mhm. Und insofern würde man dann eigentlich denken, dass das dann besonders gut anspricht auf eine Therapie. Die Erfahrung sehen wir jetzt aber bei diesen Triton-Tumoren nicht.
Okay.
Also wir glauben eher, dass das maligne Nervenscheidentumoren sind, die eben ein Teilaussehen von diesen Muskeltumoren hat, aber wir behandeln das eher wie maligne periphere Nervenscheidentumoren.
Okay.
Die beiden Therapien sind jetzt auch nicht total auseinander, außer dass wir viele Rhabdomyosarkome immer mit Chemotherapie behandeln und auch sehr intensiv und sehr lange. Das würden wir bei diesen Tumoren nicht machen. Also das wird eigentlich behandelt wie ein maligner peripherer Nervenscheidentumor.
Okay. Und also ihr macht dann eben auf der einen Seite halt die Chemotherapie. Operation ist wahrscheinlich immer noch sehr stark im Fokus, oder?
Genau. Also bei einem lokalisierten Tumor bin ich der Meinung, ist es etwas, das natürlich die zentrale und das allerwichtigste ist, die exzellente Operation oder auch exzellente Lokaltherapie. Das schließt in der Regel auch eine Strahlentherapie ein, je nachdem. Maligne Tritontumoren sind manchmal auch an Stellen wie im Brustkorb, wo man Strahlentherapie manchmal schwieriger machen kann als an den Extremitäten. Genau, die Lokaltherapie ist für diese Tumoren das Allerwichtigste.
Ja.
Der Stellenwert von Chemotherapien, zu denen ich jetzt vor allem was gesagt habe, weil ich Onkologe bin, der ist sehr viel unsicherer.
Mhm. Und Bestrahlung dann eben auch noch als wichtiger Bestandteil?
Genau, die Strahlentherapie ist ein wichtiger Bestandteil, wobei auch da die Datenlage total schwierig ist. Mhm. Also es gibt keine Studie, die maligne Tritontumoren oder MPNSTs tatsächlich bewiesen hätte, dass die Strahlentherapie das lokale Rückfallrisiko wirklich verbessert. Aber das ist etwas, was wir für viele Sarkome nicht haben. Also in dem Fall gilt für uns eigentlich schon, dass wir eine Strahlentherapie bei solchen Hochrisikotumoren in der Regel mit in die Behandlungskonzepte einbeziehen. Mhm.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, gibt es Hoffnung, dass man dann irgendwann über Genomsequenzierung, Mutationsanalyse, weiß der Teufel was, dann mal irgendwie eine Methode findet, wie man so einen Teil dann angreifen kann, wo man halt, man sich an irgendwas orientieren kann, was bei anderen Tumoren funktioniert, wo man sagt, das funktioniert bei anderen Tumoren, jetzt haben wir diesen Schlüssel da oder dieses Schlüsselloch entdeckt, jetzt funktioniert es hier hoffentlich auch.
Also Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Das ist völlig klar. Wir hatten ja noch ein anderes Video, wo wir über einen Tumor, der eigentlich so das Gegenteil ist von dem Triton-Tumor, diesen GIST-Tumoren, da gibt es so diese eine Mutation, die sich besonders gut für so zielgerichtete Therapien eignet. Es gibt keinen Hinweis, dass bei diesen Tumoren so ein einzelnes genetisches Ereignis gibt, was man sehr gut behandeln kann, sondern bei diesen Tumoren ist es in der Regel komplex, also was im Genom passiert. Mhm. Und ich glaube, da wird man eher eine Kombination von Therapien machen müssen. Die Antwort ist möglicherweise nicht in so einer einfachen Genomanalyse, aber wissen wir noch nicht. Das ist sicherlich etwas, wo das Forschungsfeld ganz viel bietet für die aktuelle Generation an Forschenden, da einen Durchbruch zu kriegen. Aber ich sehe nicht, warum das nicht klappen soll. Mhm. Mir ist nicht klar, wie viele Leute sich schon mit malignen Triton-Tumoren tatsächlich forscherisch beschäftigt haben. Also zu den MPNSTs gibt es zum Glück jetzt gerade in den letzten Jahren ein paar sehr vielversprechende und spannende Analysen, insbesondere bei Patienten, die das auch im Kontext von einem Syndrom haben, nämlich der Neurofibromatose Typ 1, was ja auch bei malignen Triton-Tumoren manchmal eine der Mitursachen für diese Erkrankung ist. Und da hoffe ich eigentlich auch, dass von diesen Forschungsinitiativen auch etwas auf diese malignen Triton-Tumoren mit abfärben wird.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Also das ist ja tatsächlich so, dass ich damals in Essen therapiert worden bin, Herr Professor Seber, mein Onkologe, Herr Professor Sack, war mein Strahlentherapeut und Professor Steinau in Bochum war der Operateur. Und ich bin den dreien bis zum heutigen Tag unendlich dankbar, dass ich eben immer noch da bin.
Freut mich sehr.
Ja, vielen Dank, Sebastian, dass wir darüber reden konnten, sozusagen der einmal diese Krankheit betrachten, die mich betroffen hat. Wie heißt es so schön, als die Hoffnung stirbt zuletzt? Ich hoffe wirklich mal, dass auch in Zukunft dann irgendwie diese auch sehr, sehr seltenen Erkrankungen irgendwie besser zugänglich werden, ja, für die Therapien. Ne?
Manchmal geht das ganz schnell. Es gibt manchmal ultraseltene Erkrankungen und dann gibt es etwas. Und sobald man weiß, dass es was gibt, dann steht es plötzlich für viele zur Verfügung. Mhm. Und da gibt es viele Beispiele auch bei den Sarkomen aus meiner Sicht, die da als Beispiel dienen können. Ja. Also das halte ich auch nicht für leere Worte, sondern das ist real.
Wunderbar. Gut. Danke dir.